Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Bettina Köster am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Trauen heißt immer auch ein bisschen blind sein. Wir können nicht alles wissen über die Welt, in der wir leben. Jetzt sowieso nicht, viel weniger als sonst. Aber das ist eine Bereitschaft, die muss man haben. Und man muss natürlich auch Selbstvertrauen haben, um mit möglichen negativen Entwicklungen besser klarzukommen. Das ist auch oft unterschlagen, ist aber, glaube ich, auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang.
Der Philosoph Martin Hartmann zur neuen Normalität, in der wir uns jetzt gerade nach den Lockerungen in der Pandemie befinden und wie sich unser Zusammenleben dadurch ändert. Mehr hören Sie gleich im Gespräch mit ihm.
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Und darüber wollen wir im Deutschlandfunk in einer offenen Reihe sprechen. Heute geht es um das Vertrauen und welche Rolle es in dieser für uns alle fordernden Zeit spielt. Der Philosoph Professor Martin Hartmann von der Universität Luzern hat vor kurzem ein Buch zum Thema Vertrauen herausgegeben. Vertrauen, die unsichtbare Macht, lautet der Titel. Ich fragte ihn, ob die Zeit, in der wir gerade leben und unser Miteinander oft geprägt ist von Abstand halten und Mundschutz tragen, eine gute Zeit für neue Vertrauensübungen ist.
Vertrauensübung ist ein glücklicher Begriff, weil wir ja neu lernen müssen, das Vertrauen anderer und unser eigenes Vertrauen in andere zu beurteilen. Und in dem Sinne ist, glaube ich, etwas weggebrochen, was wir vielleicht manchmal noch gar nicht so erahnen, wie viel da weg ist. Wir müssen ganz neu einschätzen, wer vertrauenswürdig ist, weil uns die herkömmlichen Erkennungsmerkmale, sage ich mal, zum Teil jedenfalls abhanden gekommen sind. Also Gruß, Gesten oder der Blick ins Gesicht, in offene Gesichter oder in freie Gesichter. Das ist alles weggebrochen und muss jetzt neu justiert werden. Also dieses alltägliche Vertrauen, das man ja auch irgendwie immer sehr schnell herstellen muss, wenn man mit Fremden oder unter Fremden agiert, das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt auf eine Art gefordert sind, die wir vielleicht psychisch noch gar nicht so richtig verarbeiten, weil das einem manchmal nicht auffällt, aber dann wieder ganz heftig auffällt, wenn man einfach nur schaut, wie anders zum Teil die Entfernung der Menschen sind, wie anders die ganze Körperlichkeit ist und wie anders die Menschen zum Teil natürlich auch aussehen. In dem Sinne, glaube ich, ist es wirklich eine schwierige Zeit, aber eben auch eine, wo wir vielleicht kreative Wege oder Mittel finden müssen, um Vertrauenswürdigkeit neu einzuschätzen.
Haben Sie Ideen, wie das besser oder wie das gut funktionieren kann?
Keine, glaube ich, jetzt sehr originellen Ideen, weil ich glaube einfach, dass das für uns alle neu ist. Also wirklich, wenn von neuer Normalität die Rede ist, dann muss man das neu, glaube ich, betonen. Wir kennen das nicht, diese Situation, die meisten von uns jedenfalls nicht. Und in dem Sinne glaube ich, dass wir jetzt wenig haben, worauf wir zurückgreifen können. Ich denke, beim Grüßen haben wir ja schon einige neue Formen des Grüßens gefunden, manche sogar mit Ellbogen, irgendwie mit Berührung, auch wenn irgendwie distanziert. Das haben wir ja schon gemacht, aber man merkt, finde ich, immer noch, dass die alten Gesten im Körper stecken und man sich förmlich zurückhalten muss. Und allein dieses Zurückhalten finde ich ganz schwierig. Und da sehe ich auch noch nicht, dass wir schon irgendwie auf eine stabile, neue Praxis des Grüßens gekommen sind. Alles andere, denke ich, wird sich zeigen, wird daran hängen, wie lange jetzt dieser Zustand anhält. Dann wird man vielleicht irgendwann wirklich gar nicht anders können, als sich neue Formen des Begegnens und des sich Taxierens und Einschätzens zu finden. Aber ich sehe noch nicht, dass wir da jetzt schon, wie soll man sagen, etablierte Gewohnheiten hätten. Das muss, glaube ich, wachsen. Und viele von uns, ich selbst eingeschlossen übrigens, wehren sich eigentlich auch ein bisschen dagegen, dass das überhaupt wächst, weil natürlich die vielleicht utopische Hoffnung ist, dass das alles schneller vorbei ist, als wir denken.
Ist ein bisschen so, als wenn man nochmal Kind wäre und nochmal neu lernen muss.
Ja, genau. Also ich denke, wir müssen uns gegenseitig, wie soll man sagen, erziehen, wenn man so will. Und wenn ich recht habe, dann wissen wir noch nicht so genau, wie wir das machen sollen. Uns fehlt ein bisschen die Sprache, uns fehlt die Gestik dafür. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das gelingen wird. Also ich habe ja gesagt, Kreativität ist gefordert und Kinder werden ja auch eingeübt in alltägliche Formen der Begegnung, alltägliche Formen der Kommunikation. Und irgendwann können sie es und wissen, wie man es macht. Und insofern stimmt es schon, dass wir jetzt wie Kinder sind, was uns natürlich auf eine auf eine Art auch verletzlich macht. Das ist ja ein Thema bei mir, das Vertrauen mit Verletzlichkeit zu tun hat. Und eine These von mir ist ja auch, dass wir das eigentlich gar nicht unbedingt immer begrüßen, weil wir nicht gerne verletzlich sind, eher auf Kontrolle und auf Übersicht und vielleicht auch auf Gewissheit aus sind. Das ist alles ein bisschen weggebrochen jetzt und muss neu verhandelt werden im Miteinander. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die man mit der eines Kindes, das auch in Gewissheiten erstmal reinwachsen muss, vergleichen kann, die aber eben uns als Erwachsene trifft. Wir sind ja keine Kinder. Und das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, dass wir einfach etwas tun müssen, was wir in gewisser Weise gar nicht mehr tun wollen oder nicht geglaubt haben, tun zu müssen.
Inwiefern muss man verletzlich sein, um vertrauen zu können? Das müssen Sie uns erklären.
Ja, wenn ich jemandem vertraue oder jemandem etwas anvertraue, dann ist das ja meistens etwas, was ich für sehr wichtig halte. Also das kann ein Geheimnis sein, das kann einfach meine körperliche Integrität sein, wenn wir an Intimität und Sexualität denken. Das kann ein Gut sein, das mir wichtig ist. Mein Kind kann das sein, das kann ich jemandem anvertrauen. In dem Sinne macht mich das verletzlich. Ich verzichte auf Kontrolle oder auf Schritte, die das jetzt absolut gewährleisten, was da passiert, was da passieren wird. Das ist eben Vertrauen. Dem anderen Vertrauen heißt eben ihn lassen und auch ein bisschen freilassen und einen Spielraum einräumen. Und wir wissen zwar ein bisschen über den anderen, wir sollten nicht blind vertrauen, aber wir wissen natürlich nie zu 100%, wie der andere sich verhalten wird. Und in dem Sinne ist es eine Verletzlichkeit, die durch das Vertrauen entsteht. Wir sind in vielen Hinsichten verletzlich, nicht nur, weil wir vertrauen, aber wir sind eben auch verletzlich, weil wir vertrauen oder wenn wir vertrauen. Und das ist für mich so ein interessantes Phänomen, dass es dann eben auf eine Art Verletzlichkeiten kommt, die es nur gibt, weil wir jemandem etwas Wichtiges anvertraut haben. Und das ist jetzt eben das, was zum Teil ja auch geschieht, wenn wir einfach ja mit Fremden zusammenkommen, was ja im Alltag oft passiert, die wir jetzt aber nicht mehr so gut lesen können, wo wir nicht so genau wissen, ja, sind die eventuell ansteckend, bin ich ansteckend, das ist ja auch eine Dimension, die wir noch gar nicht, glaube ich, richtig einschätzen, was das bedeutet, dann ja könnte man ja fast sagen, dass wir uns gegenseitig Gesundheit oder den Schutz der Gesundheit des anderen zusichern, das ist ja auch eine Art von Vertrauen, die mit Verletzlichkeit einhergeht, weil wir wissen es ja eben nicht genau. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch so den Boden ein bisschen weggezogen hat.
Der Philosoph Professor Martin Hartmann von der Universität Luzern über die Rolle des Vertrauens in der von der Corona-Pandemie geprägten Zeit. Wir stecken noch mitten in der Pandemie, auch wenn wir in einer Phase der Lockerungen und neuen Vertrauensübungen sind. Wochenlang wurden allerdings so manche Grundrechte vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die Grundrechte sind nicht dauerhaft in Gefahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch die ein oder andere Situation gab, die nicht ganz verfassungskonform war. Das sagte Andreas Voskuhle, bis vor wenigen Tagen noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts, in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Seine Bedenken werden von Historikern und Juristinnen, aber auch von Philosophen und selbst von beteiligten Politikerinnen geteilt. In den Sozialwissenschaften hat deshalb eine breite Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit von Grundrechtseinschränkungen bei der Bekämpfung von Corona begonnen. Mein Kollege Andreas Beckmann stellt uns einige Positionen vor.
Wir werden in der politischen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen die Pandemie deutete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF Gewissensbisse an. Er hatte auch allen Grund dazu, meint der Potsdamer Historiker René Schlott. Mit vielen ihrer Maßnahmen hatte die Bundesregierung Grundrechte verletzt. Angefangen mit der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, die wochenlang außer Kraft gesetzt waren.
Ich könnte noch nennen, das Grundrecht auf Asyl wurde tatsächlich eingeschränkt durch die geschlossenen Grenzen. Die Reisefreiheit, ja selbst die Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes war ja zeitweise nicht mehr intakt, als etwa Landesgrenzen zwischen Mecklenburg und Brandenburg errichtet worden sind oder zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Gewerbefreiheit war massiv eingeschränkt. Viele Gewerbetreibenden konnten ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, waren gezwungen, ihre Geschäfte oder Restaurants zu schließen.
Für René Schlott stellen die Corona-Maßnahmen deshalb eine Art verfassungspolitischen Sündenfall dar, wie es ihn in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben habe.
Es macht mir doch eher ein gewisses Unbehagen, eine gewisse Sorge, dass wir gesehen haben, okay, das ist möglich, diese Grundrechte so massiv einzuschränken. Das hätte ich vorher überhaupt nicht für möglich gehalten. Und dass es doch zu relativ wenig Abwehrreaktionen von Seiten der Bevölkerung gekommen ist.
Evin Dalkilic, Redakteurin beim rechtswissenschaftlichen Internetportal verfassungsblog.de, beurteilt die Pandemiepolitik der Bundesregierung wesentlich entspannter.
Grundrechte sind prinzipiell einschränkbar. Tatsächlich, was unantastbar ist, ist die Menschenwürde. Aber sonst sind Grundrechte einschränkbar. Das ist per se jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Das ist auch für sich genommen noch nichts Besorgniserregendes.
Grundrechte könnten stets in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen, sagt Evin Dalkilic. Im Falle von Corona das Recht auf Schutz von Leben und Gesundheit einerseits und bestimmte Freiheitsrechte andererseits. Dann müsse und dürfe die Politik abwägen, welches Recht sie wie weit einschränke. Es komme immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Das bekräftigt auch Christian Pestalozza, Professor für Verfassungs- und Medizinrecht an der Freien Universität Berlin.
Bei Corona geht es um den Schutz der Gesundheit. Primär. Und das ist sicher, und da wird niemand streiten, ein legitimes Ziel, was von der Verfassung auch hochgehalten wird und teilweise auch angesprochen wird, ausdrücklich.
Wenn auch in engen Grenzen, dürfen Behörden daher Grundrechte einschränken.
Das Mittel, was ich ergreife, um mich dem Ziel zu nähern oder das Ziel zu erreichen, muss geeignet sein. Ich darf also zum Schutz der Gesundheit nicht völlig abwegige Maßnahmen treffen, von denen jeder weiß oder annehmen kann, die seien gar nicht tauglich.
Wenn aber klar ist, dass eine Maßnahme geeignet ist, Leben zu retten, dann darf der Staat grundsätzlich Menschen sogar vorübergehend isolieren. Wenn nötig, darf er dabei besonders gefährdete Gruppen wie etwa Senioren sogar stärker einschränken als andere. Aber es muss in jedem Einzelfall wieder die Verhältnismäßigkeit geprüft werden, betont Christian Pestalozza. Etwa wenn die Gefahr droht, dass jemand ohne Kontakt zu anderen sterben müsste.
Eine Person, die gesundheitlich beeinträchtigt ist, die sehr alt ist, die einsam ist oder sich einsam fühlt, für die ist ein solcher Eingriff, der sie isoliert, sehr viel schwerer zu ertragen. Dann kann es sein, dass die Maßnahme, diese Isolierung, geeignet und erforderlich ist, aber für diesen betroffenen Menschen unzumutbar.
Doch Diskussionen gerade um solche Härtefälle blieben am Anfang fast vollständig aus und werden auch jetzt noch viel zu zögerlich geführt, moniert René Schlott vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam.
Das Parlament hatte sich eigentlich selbst entmachtet, hat gesagt, wir stellen die Notsituation nach Infektionsschutzgesetz fest. Damit hat die Exekutive erstmal freie Hand in der Ausgestaltung der Maßnahmen. Es gab faktisch keine Opposition mehr, es gab eine Art Burgfrieden. Also alle Oppositionsparteien, die wir aus dem Bundestag eigentlich kennen, haben überhaupt gar nicht die Maßnahmen in Frage gestellt. Ähnlich war es mit der Presse, der sogenannten vierten Gewalt. Ja, und auch die Judikative hat ja anfangs zu gut 100% die Maßnahmen auch juristisch gut geheißen, wenn es eben zu Prüfungen gab, die Bürger angestoßen haben. Also es gab faktisch für einen kurzen Zeitraum in diesem Land keine Gewaltenteilung mehr.
Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war es, der Ende April die Frage aufwarf, ob der Staat wirklich alles, auch elementare Freiheitsrechte, dem Schutz des Lebens unterordnen müsse oder dürfe.
Damit die Entscheidung im Für und Wider für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte.
Weder Regierung noch Behörden hatten diese Debatte verboten oder auch nur zu unterdrücken versucht. Politik und Zivilgesellschaft hielten sich aus freier Entscheidung zurück. Vermutlich aus Angst, angesichts der dramatischen Bilder aus Italien oder New York, wo die Gesundheitssysteme überlastet waren und es nicht einmal mehr gelang, die Toten würdevoll zu bestatten. Da waren in Deutschland fast alle froh, wenigstens hierzulande einen funktionierenden Staat agieren zu sehen, erinnert sich der Philosoph Stefan Gosepart von der Freien Universität Berlin.
Ich glaube, vielen Beobachtern und Beobachterinnen wie mir war gar nicht klar, dass in einem normalen Gesetz wie dem Infektionsschutzgesetz so weitreichende Möglichkeiten enthalten sind für die Exekutive. Und wir mussten darauf vertrauen, dass die Exekutive weise mit diesen Möglichkeiten umgeht. Ich finde, das hat sie im Großen und Ganzen gemacht. Aber da feiert man natürlich ein großes Risiko, weil diese Möglichkeiten können natürlich auch ganz schnell missbraucht werden.
Deshalb, so Stefan Gosepart, brauche es in einer solchen Ausnahmesituation eine wache Zivilgesellschaft, die prüft, ob die Regierung ihre Maßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes stets gut begründen kann.
In der ersten Rede der Bundeskanzlerin hat sie das, wie ich finde, vorbildhaft gemacht.
Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. So retten wir Leben.
Von da an wurden die Maßnahmen dann häufig auf einer Pressekonferenz relativ nüchtern und schnell verkündet und es war nicht so richtig klar, was die Erklärung dafür ist.
Gemeinsam mit einzelnen Ministerpräsidentinnen trat die Kanzlerin vor die Kameras, um Verschärfungen oder Lockerungen zu verkünden. Nach dem Infektionsschutzgesetz war und ist das legal. Der Bund erlässt die Leitlinien, die Länder sind für deren Umsetzung zuständig. Dass die Maßnahmen aber nicht vor dem Parlament verkündet wurden, erscheint vielen Verfassungsrechtlern genauso bedenklich wie die Tatsache, dass sie nicht als Gesetze beschlossen, sondern als einfache Verordnungen erlassen wurden, die auch noch Grundrechte einschränkten. Doch ausgerechnet diese Verfahrensweise brachte auch die ersten öffentlichen Debatten in Gang, sagt Evin Dalkelitsch vom Verfassungsblog.
Was eine Rolle dabei spielen könnte, mag der Föderalismus sein, dass natürlich die Kompetenzen nicht so flächendeckend beim Bund lagen zumindest, sodass wir eigentlich schon relativ früh gesehen haben, dass es Diskussionen gab einfach und dass es unterschiedliche Bedürfnisse auch gab in unterschiedlichen Regionen. Also je nachdem, wie stark eine Region oder ein Bundesland eben betroffen war oder ist von Infektionen.
In dem daraus folgenden Streit ging es aber oft weniger um rechtliche Inhalte als darum, wie sich einzelne Länderchefs profilierten, kritisiert René Schlott.
Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass es eine Untersuchungskommission gibt, die sich nochmal genau anschaut, wie wirksam waren denn bestimmte Maßnahmen eigentlich im Hinblick darauf, wenn wieder eine Pandemie ausbricht, ob man diese Maßnahmen, zum Beispiel eine Grenzschließung, wieder durchführen sollte. Weil so eine Grenzschließung hat natürlich auch Nebenwirkungen und die dürfen wir nicht vergessen, dass es natürlich für die europäische Einigung verheerende Folgen haben kann.
Gerade die europäische Dimension der Krise ist auch für Evin Dalkelitsch in der bisherigen Debatte viel zu kurz gekommen.
Wir haben zu Beginn insbesondere nationale Maßnahmen gesehen. Andererseits haben wir jetzt natürlich auch in Form der finanziellen Hilfen sehen wir auch eine verstärkte Zusammenarbeit. Meine Vermutung ist, dass es eigentlich notwendig ist, das gemeinsam zu stemmen.
Das gilt, präzisiert Evin Dalkelitsch, vor allem für die Bewältigung der ökonomischen Folgen des Lockdowns. Die werden, nachdem der Kollaps des Gesundheitswesens erfolgreich vermieden wurde, immer mehr in den Vordergrund treten, erwartet auch der Philosoph Stefan Gosepart.
Ich bin etwas ängstlich, ob es nicht im nächsten Jahr, wenn deutlich wird, dass die wirtschaftliche Krise doch massiv ist, bin ich nicht so sicher, ob nicht doch viele Leute dann umschwenken und ihr Urteil über das Frühjahr 2020 nicht doch ändern werden.
Noch bewertet die große Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Politik der Bundesregierung positiv, trotz aller Einschränkungen auch von Grundrechten.
Wir wissen nicht, ob es nicht eine zweite Welle gibt und dann wird die Maßnahmen noch mal schärfer greifen müssen und es wird auch mehr Widerstand geben.
Angela Merkel selbst hat Corona als demokratische Zumutung bezeichnet. Noch ist nicht klar, wie die Gesellschaft diese Zumutung verkraftet.
Zu Beginn der Pandemie standen noch viele an den Fenstern und auf ihren Balkonen, um beispielsweise Kassiererinnen und Pflegenden zu applaudieren. Eine kurze Phase der breiten Anerkennung und Dankbarkeit für eine Arbeit, die ansonsten gesellschaftlich wenig Beachtung findet, trotz ihrer existenziellen Wichtigkeit. Arbeit hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, aber ihre Anerkennung ist sehr unterschiedlich verteilt. Vielfache Umbrüche in der Erwerbsarbeit haben dazu geführt, dass Arbeit für manche Menschen unsicher geworden ist. Die Arbeitssoziologie spricht seit Ende der 80er Jahre von prekärer Beschäftigung und hat sich vor allem mit Arbeitsmarkt und sozialpolitischen Konsequenzen befasst. Nun richten zwei Sozialwissenschaftlerinnen mit einer Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, den Blick auf die gesamte Lebenslage so mancher Beschäftigter. Hören Sie jetzt mehr von Doris Arp.
Prekäre Arbeit ist oft anstrengend, unregelmäßig, rechtlos, schlecht bezahlt und kaum der Rede wert. Und ganz oft wird sie von Frauen erledigt, zum Beispiel von Susanne Holtkotte. Die 50-Jährige arbeitet im Auftrag einer Reinigungsfirma in Bochum in einem Krankenhaus.
Man sieht uns nicht, wir arbeiten im Keller, aber wir sind in der Tat wichtig, genauso wie jede andere Reinigungskraft in einem Haus auch, weil wir reinigen auch die OPs. Wenn wir das nicht tun, wird nicht operiert. Wenn wir die Betten nicht reinigen, können wir niemanden aufnehmen. Aber wie ich immer so schön sage, wir sind die Unsichtbaren.
Ihr Leben sichtbarer machen, das ist ein Anliegen von Christine Wimbauer und Mona Mutter-Keef vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Prekäre Arbeit, prekäre Liebe heißt ihre gerade im Campus Verlag erschienene Interviewstudie, in der sie den bisherigen Blick der Arbeitssoziologie weiten auf die sozialen Folgen von prekärer Beschäftigung und fehlender Anerkennung. Unsicher ist nicht nur, was jeden Monat im Portemonnaie ist, sagt die Soziologin Mutter-Keef. Die Unsicherheit breite sich über das gesamte Leben aus.
Zum Beispiel haben Sie den Eindruck, Sie strengen sich sehr an, Sie haben in Ihrer Ausbildung ganz viel gegeben, Sie leisten wahnsinnig viel in Ihrer Arbeit, beispielsweise in Pflegeberufen, aber das wird gar nicht honoriert. Also Sie bekommen dafür zum Beispiel nur wenig Geld. Gesellschaftlich fehlt Ihnen sozusagen die Wertschätzung für das, was Sie tun.
Das ist garantiert kein Traumjob, weil es ist von niemandem dem Traum, blutverschmierte oder vollgebrochene Betten zu reinigen. Aber es muss gemacht werden.
Susanne Holtkotte hat keine Berufsausbildung. Sie hat lange Zeit auf dem Wochenmarkt gearbeitet, in der Pflege ausgeholfen, bis sie das gesundheitlich nicht mehr schaffte. Seither putzt sie die Krankenbetten für inzwischen 10,80 Euro Stundenlohn.
Das sind circa so 1.100, 1.150 Euro. Ja, das ist mein Gehalt und davon lebe ich. Also man hat mir auch mal gesagt, Susanne, warum gehst du noch arbeiten? Ich würde mir für das Geld nicht den Wecker stellen. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin immer gerne arbeiten gegangen, egal was ich gemacht habe.
Wir arbeiten nicht nur, weil wir das Geld brauchen, sondern zum Beispiel auch, weil es uns eine Zeitstruktur gibt, weil es uns in Gesellschaft integriert, uns eine soziale Position gibt und uns Zugehörigkeit vermittelt. Und das sind alles Fragen von Anerkennung.
Prekär Beschäftigte leben in einem gesellschaftlichen Raum des Dazwischen. Sie putzen unsere Wohnungen, schneiden Rasen und Hecken, liefern Lebensmittel und Pakete, kümmern sich um unsere Kinder und alten Angehörigen. Das alles tun sie zum Teil, damit andere mehr Zeit für ihre höher bewertete Arbeit und ihre Familie haben. Prekäre Arbeit befindet sich am Rand, oft im Dienstleistungssektor und wechselt häufig mit Phasen der Arbeitslosigkeit. Professor Markus Promberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
Selbst in der tariflich und rechtlich gut geschützten Metallindustrie, Autoindustrie, auch hier finden Sie zum Beispiel Randbelegschaften, zum Beispiel die Leiharbeit. Sie finden auch in vielen Branchen, die eigentlich gut etabliert sind und relativ gute Löhne bezahlen, befristete Arbeitsverhältnisse in zunehmendem Maß. Aber selbstverständlich gibt es auch Branchen, in denen eigentlich das, was wir als atypische oder prekäre Beschäftigung bezeichnender Normalzustand ist. Also zum Beispiel Gebäudereinigung, Teile der Gastronomie.
Seit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes Ende der 70er Jahre seien viele Standards der Honorierung und Absicherung von Arbeit löchrig geworden. Und immer mehr Menschen fallen durch die Maschen. Allen voran die Ungelernten ohne Schul- und Berufsausbildung. Aber auch gut Ausgebildete trifft der Strukturwandel. Das aktuelle Bedrohungsszenario heißt Arbeitsmarkt 4.0, die weitgehende Digitalisierung des Marktes. Es entstehe gerade eine ganz neue soziale Gruppe, so Promberger.
Es gibt tatsächlich Verfestigung von prekären Arbeitsverhältnissen und Lebenssituationen. Ich denke, es ist ein Achtel der Erwerbsbevölkerung. Also das liegt irgendwie so zwischen 5 und 6 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, die tatsächlich prekär beschäftigt sind und gleichzeitig in einer prekären Lebenslage sind.
Prekäre Erwerbsarbeit muss nicht unbedingt ein Leben an der Armutsgrenze bedeuten, solange ein Partner eine gesicherte Beschäftigung hat. Doch zunehmend fällt beides zusammen. Frauen seien dabei insgesamt bedrohter, meinen die Autorinnen der Studie. Denn die Sorgearbeit, wie Soziologen heute das Kümmern um Haushalt, Kinder, alte Eltern nennen, ist nach wie vor ungleich verteilt. Frauen erledigen etwa 1,5-mal mehr Sorgearbeit als ihre Partner. Kommen Kinder hinzu, wird die Lücke noch größer. Das spiegelten auch die Interviews, erklärt Mona Mutter-Keef.
Also die Frauen hatten weiterhin mehr Sorgeverantwortung, haben sich mehr um die Hausarbeit gekümmert, auch wenn sie die Familien sogar ernährt haben, während hingegen für manche Männer dann eher Freiräume entstanden. Für die Frauen war das dann manchmal auch so, dass sie richtig Erschöpfungssyndrome hatten und überhaupt keine Freizeit mehr hatten, um sozusagen sich auch mal zu erholen.
Die Autorinnen sprachen mit Paaren und Alleinstehenden, um herauszufinden, ob und wie die Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit im Lebenszusammenhang verstärkt oder abgefedert werden. Einen positiven Effekt der Paarbeziehung fanden sie nur selten.
Es gab wenige Paare, die konnten diese Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit abfedern in ihrer Paarbeziehung. Die hatten einen ganz starken Paarzusammenhalt und hatten so das Motto, wir gegen den Rest der Welt. Also sie hatten schon den Eindruck, dass überhaupt nicht gesehen wird, was sie gesellschaftlich leisten, aber sie haben das sozusagen voreinander sich wechselseitig immer sichtbar gemacht. Meistens gab es aber so Kombinationen, das heißt für manche wurden sie abgefedert, für andere wieder nicht.
Grundsätzlich sind prekär Beschäftigte keine homogene Gruppe. Das ist auch die Erfahrung von Susanne Holtkotte. Ihre Kolleginnen machten den Job in der Reinigungsbranche aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Es gibt Menschen bei uns, das sind Rechtsanwaltsgehilfinnen, das sind Steuerfachgehilfinnen, die arbeiten aus verschiedenen Gründen bei uns, weil die sich sagen, du, ich kann 3 Stunden am Vormittag opfern, das finde ich nirgendwo in einer Kanzlei. Ich kann schnell nach Hause, wenn was ist mit meinen Kindern. Der Kindergarten ist um die Ecke, ich kann alles in einem Rutsch erledigen. Nicht alle die, die in so einem Gewerbe arbeiten, sind unterbelichtet.
So verschieden die Gründe für das Hineingeraten in die unsichere Lebenslage, so unterschiedlich auch der Umgang mit der fehlenden Anerkennung. Die Reinigungskraft Susanne Holtkotte ist zum Beispiel Betriebsrätin und hat kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel 715 Euro, wenn die Rente nicht zum Leben reicht. Politische Arbeit ist ihr Nektar. Andere finden beispielsweise Anerkennung innerhalb ihrer Familie oder in religiösen und anderen spirituellen Gemeinschaften.
Und da gab es tatsächlich manche, die konnten durch Freundschaften oder durch alternative Anerkennungsquellen, das war bei uns in einem Fall zum Beispiel auch Spiritualität, konnten sie auch Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit abfedern. Bei wiederum anderen war es aber so, dass sie sich sehr isoliert fühlten und sehr einsam.
Prekäre Arbeit hat nicht nur individuelle Folgen. Das löchert die Gesellschaft von innen heraus, formulierte es eine der Interviewpartnerinnen. Traditionelle Rollenbilder, so die Soziologin Mona Motakef, arbeiteten zusätzlich an diesem Lochmuster. Bei Frauen, indem sie beruflich und privat auf Sorgearbeit festgelegt seien, die wenig Geld und wenig Anerkennung biete. Bei Männern sei es eher eine Frage der Ehre.
Männlichkeit und Erwerbsarbeit ist weiterhin ganz, ganz eng verknüpft. Also bei unserem Sample war das so, dass alle Männer, die das als sehr schambehaftet erlebt haben, dass sie ihre Familie nicht ernähren konnten oder teilweise weniger als ihre Partnerin verdienten. Und die haben eigentlich alle irgendwelche Rechtfertigungen zugelegt.
Für den Prekaritätsforscher Markus Promberger ist die Geschlechterfrage eher sekundär. Die Unterschiede seien faktisch gering. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, an der er mitgewirkt hat, sieht zwar mit 6,7% Mütter in anhaltend prekärer Lage als größte Gruppe, gefolgt mit 4,3% von Vätern im Haupterwerbsalter und 1,3% junger Männer ohne Schul- oder Berufsabschluss. Frauen und Männer trennen also nur etwas mehr als 1%. Auch den Anerkennungsbegriff hält Promberger vor allem für wissenschaftlich interessant.
Praktisch bin ich allerdings der Auffassung, dass wir über prekäre Arbeit und prekäre Lebenslagen eigentlich jetzt schon genug wissen, um gezielt handeln zu können.
Und er zählt auf, woran sich gesellschaftliche Solidarität seiner Meinung nach festmacht. Höhere Löhne, bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Sozialversicherungsansprüche und eine sozial ausgewogene Verteilung von Nutzen und Lasten flexibler Arbeit. Es ginge dabei langfristig um den sozialen Frieden. Denn wer an den Rand der Gesellschaft gedrängt werde, neige politisch zum linken und rechten Rand.
Die interessante Frage ist dabei immer, organisiert sich sowas wie ein neues Kollektiv innerhalb der Arbeitnehmerschaft mit bestimmten präzisen Interessen und einer bestimmten politischen Artikulierung? Wir sollten uns dran machen, herauszufinden, was das für Orientierungsformen mit sich bringt, wie die Menschen denken, wie unterschiedlich die Menschen auch denken in diesen doch ähnlichen Lebenssituationen und was das politisch bedeutet, zum Beispiel für politisches Engagement und für politische Orientierung.
Wie es sich anfühlen kann, gesellschaftlich abgehängt zu werden, davon geben die unterschiedlichen Lebensgeschichten der Interviewstudie von Wimbauer und Motakef einen Eindruck. Sie erlauben einen Blick in die Gefühlslage von Menschen in prekären Lebenslagen, die sich nicht mehr gesehen fühlen. Das ersetzt nicht politisches Handeln, aber es gibt den Menschen eine Stimme.
Vor 10 Jahren haben Wissenschaftler an der Berliner Charité begonnen, die Herkunft von Schädeln und Skeletten in der universitären Sammlung zu erforschen. Diese stammen unter anderem aus der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, wo die Deutschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Zehntausende Herero und Nama ermordeten. Die Charité gab damals Teile der Gebeine an das heutige Namibia zurück. Die Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland laufen seit Jahren über die Frage einer angemessenen Entschuldigung und Entschädigung. Nun kommt auch in Göttingen ab Anfang Juli die Universitätssammlung unter die Lupe. Das Forschungsprojekt unter dem Titel »Sensible Provenienzen – menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten« soll erklären, woher die menschlichen Schädel und Knochen zweier Sammlungen stammen, wie sie einst nach Deutschland gelangten und wie nun mit ihnen umgegangen werden soll. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Dann lag auf einmal ein Schädel vor mir und als Historiker habe ich versucht, diesen menschlichen Schädel als eine historische Quelle zu verstehen und zu interpretieren. Ich glaube, ich habe den einfach ganz lange angeguckt und versucht zu verstehen, dass das der Überrest eines Menschen ist.
Diese Herausforderung, wie Holger Stöcker es nennt, liegt bereits 10 Jahre zurück. Der promovierte Historiker hat im Charité Human Remains Projekt 3 Jahre lang sogenannte menschliche Überreste erforscht. In diesem Projekt wurden die Provenienzen von Dutzenden Gebeinen aus Namibia und Australien sowie eines Schädels aus Paraguay untersucht. Es ging um den Versuch zu klären, wo diese genau herkamen, wie sie nach Berlin in die Sammlung gelangten und dort für Lehre und Forschung verwendet wurden. Das eigentliche Ziel war, die identifizierten Gebeine an die Herkunftsgesellschaft zurückzugeben.
Das ist ja auch oft ein Problem, dass die Objekte hier in den Sammlungen liegen, aber dass sie sozusagen abgeschnitten sind von ihrem historischen Background. Sie sind bloß noch bezeichnet als Repräsentanten für Menschengruppen, für Ethnien, für Stämme, wie man damals sagte, und das oft auch nur sehr pauschal bezeichnete, also Herero, Nama, Buschleute. Wenn man sich mal genau anguckt, bei den Buschleuten gibt es über 40 Sprachen. Daran sieht man schon, dass das ein sehr viel differenzierteres Feld ist, das in der kolonialen Sichtweise aber oft nur sehr pauschal zusammengefasst worden ist. Wenn man nur die hiesigen Quellen heranzieht, kommt man da nicht sehr weit.
Auch in dem neuen Forschungsprojekt in Göttingen soll Holger Stöcker im interdisziplinären Austausch mit Kulturwissenschaftlern und physischen Anthropologen die sensiblen Provenienzen menschlicher Überreste aus kolonialen Kontexten klären. Auch dort wird er sich in historische Dokumente, in die Reisetagebücher von damaligen Forschungsreisenden, ihre Berichte an die Geldgeber und Sammlungskuratoren vertiefen. Eine Voruntersuchung hat bereits gezeigt, dass die meisten Schädel aus Melanesien und Mikronesien, den Pazifikinseln nordöstlich von Australien, stammen, wo Deutschland Kolonialgebiete hatte, erzählt Dr. Marie-Luisa Allemeier. Noch sei dort eine Rückgabe der Gebeine nicht gefordert worden. Doch der Direktorin der zentralen Kustodie geht es darum, ähnlich wie es bereits einige Museen getan haben, von sich aus die heikle Frage zu stellen:
Welche Objekte haben wir in unseren Sammlungen, die möglicherweise nicht ganz unstrittig sind, dass wir sie haben sollten? Da sind wir natürlich überhaupt nicht alleine. Das ist ja insgesamt eine Fragestellung, die gerade ganz, ganz viele Museen auch beschäftigt. Universitätssammlungen laufen auch immer so ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Üblicherweise werden sie nicht gezeigt. Üblicherweise weiß man auch gar nicht so ganz genau, welche Sammlungen gibt es und wo sind die. Insofern können wir da schon sagen, dass wir jetzt zumindest zu diesen ersten Universitäten gehören, die sich tatsächlich in dieser Hinsicht um ihre eigenen Sammlungen kümmern.
Im Mittelpunkt stehen 2 Sammlungen. Rund 800 Schädel, die aus der ganzen Welt stammen, liegen im Anatomischen Institut. Sie sind Teil der Blumenbachschen Sammlung, erzählt Birgit Großkopf. Die promovierte Biologin betreut die 2., die anthropologische Sammlung mit rund 1000 Schädeln. Das Hamburger Völkerkundemuseum hatte diese zwischen 1890 und 1920 in der Hochzeit des deutschen Kolonialismus gesammelt und 1953 nach Göttingen abgegeben, wo sie seitdem für Lehre und Forschung verwendet wurden.
Die Schädel sind in Pappkartons gelagert. Wir haben also massenhaft Regalreihen, in denen dann die Pappkartons mit den Schädeln stehen. Die Schädelsammlung, die ist tatsächlich in einem großen Raum in der ersten Etage, aber wir haben zum Beispiel auch anderes Skelettmaterial im Haus, was mittlerweile zwangsweise auch im Kellerraum liegt, der glücklicherweise nicht allzu feucht ist.
Ursprünglich wollten die Göttinger Wissenschaftler nicht nur in den historischen Quellen und in den Narrativen, den Erzählungen der Herkunftsgesellschaften danach suchen, wessen Schädel wie nach Deutschland gelangten, sie erhofften sich weiteren Aufschluss darüber durch eine DNA-Analyse des jeweiligen Knochenmaterials. Allerdings hat der Geldgeber, die Volkswagen-Stiftung, die invasive Untersuchungsmethode aus dem Projekt gestrichen, bedauert Birgit Großkopf. Und das, obwohl diese nur unter bestimmten Bedingungen hätte stattfinden sollen.
Dass nämlich erst die Historiker anfangen in dem Projekt und recherchieren, wo die Schädel herkommen könnten, ob es Ansprechpartner gibt, die man kontaktieren kann, weil es gibt ja viele Source-Communities, die jetzt also das regelrecht befürworten, diese Untersuchungen durchführen zu lassen, damit man eben feststellt, wo die Schädel herkommen. Und dann hätten wir natürlich mit denen angefangen. Also wir hätten jetzt nicht einfach wie wild die Schädel beprobt.
Für Regina Bendix sind gerade diese widerstreitenden Interessen und Meinungen, ob es ethisch vertretbar ist, Schädeln Material zu entnehmen, Teil der Untersuchung. Die Professorin für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie will durch teilnehmende Beobachtung und Interviews analysieren, welche Haltung die beteiligten Akteure im In- und Ausland, aber auch die Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen selbst zu den sensiblen menschlichen Überresten vertreten und wie sie darüber miteinander sprechen. Sie forscht über die Provenienzforschung selbst.
Es gibt halt diese Möglichkeit, über DNA-Proben immerhin eine nähere Identifikation herbeiführen zu können. Gleichzeitig kann ich jetzt wiederum als Kulturanthropologin sehr gut nachvollziehen, dass es Herkunftsgesellschaften gibt, die daran kein Interesse haben. Aber es gibt jetzt eben auch andere, eben zum Beispiel Afrika, Südafrika, wo es durchaus auch Interessen gibt, diese Methoden zu nutzen. Das sind wiederum unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse und auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie die in der Gesamtgesellschaft rezipiert sind.
Um die Perspektive aller Beteiligten mit einzubeziehen, wird in Göttingen auch eine Wissenschaftlerin aus Fidschi, dem südpazifischen Inselstaat, forschen. Nicht zuletzt deshalb rechnet Marie-Louisa Allemeyer mit starken Kontroversen um die Frage, ob die Schädel zurückgegeben werden oder für die weitere Forschung und Lehre in Deutschland bleiben sollen. Für sie steht jedoch etwas anderes im Vordergrund.
Natürlich durchzieht sich durch unser ganzes Projekt immer wieder die Frage, steht am Ende eigentlich eine Rückgabe oder nicht? Wie viel gibt ihr zurück? Was gibt ihr zurück? Aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir dem etwas vorschalten. Also dass wir sagen, das ist überhaupt nicht der Zielpunkt, eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Auswahl von Objekten zurückzugeben, sondern der Zielpunkt ist, den Prozess zu entwickeln. Und zu dieser Entwicklung des Prozesses gehört, dass man die verschiedenen Akteure kennenlernt.
Ähnlich wie im Berliner Charité-Projekt wollen auch die Göttinger Forscher ein Modell dafür entwickeln, wie mit den alten Gebeinen umgegangen werden könnte. Regina Bendix.
Meine Zielrichtung wäre es sicher, dass wir versuchen wollen, durch dieses komplexe Ensemble eine Art Blueprint zu erarbeiten, was Best Practice sein könnte, anhand der ausgewählten Beispiele, mit denen wir arbeiten wollen. Aber wir wissen natürlich noch gar nicht, welche Akteure zu uns stoßen werden aus Herkunftsgesellschaften.
Damit die Forschungsergebnisse zu so unterschiedlichen Universitätssammlungen wie die an der Charité und in Göttingen gebündelt werden können, plädiert Holger Stöcker dafür, ein zentrales Kompetenzzentrum einzurichten. Hier könnten zukünftig auch Anfragen gestellt werden.
Und zwar im Hinblick sowohl auf die Ansprechbarkeit von Forderungen aus Herkunftsgemeinschaften, weil die oft gar nicht wussten, wohin sollen sie sich mit ihren Forderungen oder Anfragen erstmal nur wenden. Und auf der anderen Seite war es für uns auch naheliegend zu sagen, die Expertise, die wir nun mal erworben haben, die Kompetenz irgendwie zu erhalten, zu bündeln und dann auch weiterzureichen in die Sammlungen, die ja betroffen sind von potenziellen Rückgabeforderungen, weil sie eben nicht so umfangreiche Bestände haben, aber doch einzelne Fälle immer haben.
Dass die Nachforschungen in einzelnen Fällen tatsächlich erfolgreich sein und sogar den Namen von Verstorbenen zutage fördern können, dazu hat der Historiker bereits im Charité-Projekt beigetragen. Am Ende lagen Provenienzanalysen zu 56 namibischen und 47 australischen Gebeinen sowie zu jeweils einem paraguayischen und einem tasmanischen Schädel vor.
In einem Fall war es zum Beispiel so, dass der Schädel eines Minenarbeiters im Diamantenfeld in der Namam-Wüste zu beforschen war, und weil sich mit diesem Schädel ein bestimmtes Schicksal verbunden hat. Er ist nämlich geflüchtet aus dieser Zwangsarbeitskontext und wurde dann gesucht, und eine Streife hat ihn gefunden. Also das sind so Vorgänge, wo Akten produziert werden. Und anhand dieser Akten, die sich im Nationalarchiv in Windhoek befinden, konnte dann der Name rekonstruiert werden und ein Stück weit dieser Person ihre Individualität zurückgegeben werden.
In den 50er und 60er Jahren wollten viele in Deutschland nichts wissen von Kriegsschuld, von Massenmord und Judenvernichtung. Nach den Studentenprotesten von 1968 kam aber vieles, was vertuscht und verdrängt worden war, auf die politische Tagesordnung und wurde diskutiert. So dachte man bisher zumindest. Dass das nicht ganz so war, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Es ist eine jüngere Historikergeneration, die die Geschehnisse der 80er Jahre beleuchtet. Noch bis in die 90er Jahre, so belegen ihre Forschungen, haben deutsche Politikerinnen und Politiker sich gescheut, detailliert zu fragen, welche Rolle Wehrmacht, Heimatfront und viele einfache Deutsche bei den nationalsozialistischen Verbrechen spielten. Mehr über die Forschungsergebnisse hören Sie jetzt von Ursula Storost.
Am 24. Januar 1984 redete der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem israelischen Parlament. Zitat:
Ich rede hier vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat.
Die Gnade der späten Geburt. Ein Satz, der in die Geschichte eingegangen ist und der in Deutschland für große Empörung sorgte, besonders in den Reihen der SPD, sagt die Historikerin Dr. Christina Meyer. Der Satz suggerierte,
man würde da in Israel erneut einen Kollektivschuldvorwurf äußern, der sich sogar noch an die nachgewachsene deutsche Generation richtete. Die Bundestagsdebatten, die an diese Israel-Reise sich anschlossen, das sind bemerkenswerte Stellungnahmen, Empörung und Fassungslosigkeit über diese Unbefangenheit, mit der sich der deutsche Bundeskanzler da sozusagen wie ein Elefant im Porzellanladen verhielt.
Christina Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin. Sie hat über die SPD und ihren Umgang mit der NS-Vergangenheit zwischen 1945 und 1990 geforscht und publiziert. Zwar verharmlosten auch viele SPD-Funktionäre direkt nach dem Krieg den rassenideologischen Antisemitismus, aber
im Unterschied zu Politikern der CDU/CSU und erst recht anderer, noch rechterer Kleinparteien, sprachen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch in der frühen Nachkriegszeit schon sehr viel offener über die an Juden und Jüdinnen begangenen Verbrechen. Und auch über die Mitschuld der Deutschen, wenn auch immer vorzugsweise von den Verbrechen einer kleinen Clique von Gangstern, in Anführungszeichen, die Rede war.
Erst 1978 wurde in Deutschland zum ersten Mal öffentlich an die Reichspogromnacht erinnert. An den 9. November 1938, als vom NS-Regime organisierte SA- und SS-Banden mordend und plündernd durch die Städte zogen und das Eigentum jüdischer Menschen zerstörten. Was die Opfer damals erlebt hatten, interessierte im Deutschland der 70er und 80er Jahre aber niemanden. In Amerika war das anders. 1978 wurde die vierteilige Fernsehserie Holocaust gedreht.
Es würde einen noch schlechteren Eindruck machen, wenn unsere uniformierten Einheiten die Synagogen ansteckten.
Dann sollten sie es als Zivilisten tun. Keine Sturmbanner, keine Standarten, kein Abzeichen, keine Mützenkoppel, nichts, was auf SA oder SS hinweist. Die gerechtfertigte Wut der deutschen Volksgemeinschaft gegen den Meuchelmörder.
Diese Fernsehserie Holocaust, das darf tatsächlich nicht unterschätzt werden als ein Medienereignis, was wirklich ja von über 20 Millionen Deutschen am Fernsehschirm verfolgt wurde.
Die Serie erzählt die fiktive Geschichte der jüdischen Berliner Arztfamilie Weiß zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Zuschauer erleben, wie Josef, Bertha und Heinrich unter den Nazis gelitten haben.
Mama, was ist passiert?
Großvater wurde zusammengeschlagen und abgeführt. Fast alle Geschäfte in der Straße wurden demoliert.
Ist er verletzt?
Das weiß Mutter auch nicht. Josef, was sollen wir tun?
Und dieser Impuls, sich plötzlich mit Opfergeschichten zu beschäftigen, sprang auch auf die SPD über. Und zwar nicht zuletzt auf die sozialdemokratischen Verfolgten innerhalb der Partei, die lange Zeit innerhalb der Partei marginalisiert worden waren. Und die haben sich dazu ermutigt gefühlt, jetzt sich selbst als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu entdecken.
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die über die nationalsozialistischen Verstrickungen von Nachbarn und Verwandten sprachen, gab es aber nur wenige und die hatten keine Breitenwirkung. Amerikanische Filme wie Holocaust mit Millionen von Zuschauern waren dagegen gefährlich und konnten die Bundesrepublik in Misskredit bringen. Das befürchtete zumindest die Regierung Kohl, sagt der Historiker Jakob Eder.
Das ist also eindeutig die Sorge gewesen, dass also Generationen von amerikanischen Schülern oder jungen Amerikanern nur noch an den Holocaust und die Nazi-Verbrechen denken, wenn sie das Wort Deutschland hören. Und man befürchtete eben, dass die Amerikaner dann nicht mehr in der Lage sein würden, klar zwischen dem Nazi-Deutschland und dem Bündnispartner Bundesrepublik unterscheiden zu können.
Jakob Eder ist Professor an der Barenboim Side Academy in Berlin. Er hat viele Jahre über den amerikanischen Umgang mit dem Holocaust seit den 70er Jahren und die deutsche Reaktion darauf geforscht und dafür diplomatische Korrespondenzen des Bundeskanzleramtes ausgewertet. Jakob Eder hat herausgefunden, noch bis in die 90er Jahre gab es stark antisemitische Tendenzen in der Bundesregierung. Einen sekundären Antisemitismus.
Man kann es einfacher als Antisemitismus der Schuldabwehr oder der Erinnerungsabwehr bezeichnen. Und das besagt im Grunde genommen, dass man die ständige Konfrontation oder Erinnerung an die Verbrechen des Dritten Reichs, die Verbrechen des Holocausts, vermeiden oder verhindern möchte und Juden in diesem Zusammenhang als diejenigen Akteure sieht, die diese Verbrechen aber nicht vergessen können oder vergessen wollen.
Viele Diplomaten hätten sich noch bis in die 90er Jahre hinein häufig antisemitischer Stereotype bedient.
Also man spricht zum Beispiel vom Einfluss jüdischen Geldes auf den US-Wahlkampf oder von der Macht der Juden. Man spricht von den Juden als Kollektiv, also sozusagen als ob alle Juden eine gemeinsame politische Agenda verfolgten.
Und häufig findet sich auch die Behauptung, dass die große Mehrheit der deutschen Wehrmachtsangehörigen nicht Täter gewesen sei.
Ich weiß nicht, ob Sie diese ganze Debatte um Bitburg verfolgt haben. Da war ja quasi der strittige Punkt, wie man mit den Waffen-SS-Angehörigen umzugehen hat. Und selbst über diese sagte Kohl damals, dass die jungen Waffen-SS-Angehörigen ja im Grunde genommen auch nicht zu den Tätern gezählt werden könnten, ja, weil die da ja nicht willentlich mitgemacht haben.
Es ist auf den ersten Blick unverständlich, dass solche Statements nach den Protesten der 1968er Studentenbewegung, die die NS-Täter zur Rechenschaft ziehen wollte, noch möglich waren. Die 68er, so die Historikerin Christina Meyer von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, haben nicht auf die Alltagserfahrungen der Menschen im Nationalsozialismus geschaut.
Es war viel von Faschismustheorie die Rede, von einer vermeintlichen Refaschisierung der Bundesrepublik. Aber das Interesse an der tatsächlichen Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, an der Beteiligung einfacher Deutscher an den Verbrechen, das war etwas, was erst ganz zaghaft in den 80er Jahren und dann vor allem erst in den 90er Jahren begann.
Mit diesem Blick in die NS-Forschung geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Hier im Programm hören Sie jetzt die Jazz Facts. Viel Freude dabei und einen schönen Sommerabend wünscht Bettina Köster.